Mahlzeit.
Eisenhüttenstadt. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags. In der Kantine der Erstaufnahmeeinrichtung stehen einige wenige Frauen an der Essensausgabe an. Vereinzelt sitzen Familien an den langen Tischreihen. Alleinreisende Männer, so der offizielle Sprachgebrauch, haben ihren eigenen Essbereich, sagt Danilo Schraper. Der Leiter der Stabsstelle, Lagedienst und Innenrevision der Brandenburger Zentralen Ausländerbehörde führt durch die einstige Kaserne der DDR-Volkspolizeibereitschaft. Das weitläufige Gelände liegt am Stadtrand, nahe der Oder, der Grenze zu Polen. Die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg mit weiteren Standorten in Frankfurt-Oder und Wünsdorf besteht seit Anfang der 1990er Jahre und ist inzwischen durch Container erweitert worden.
Hier im Standort haben wir ca. 800 Personen gerade. Auf alle drei Standorte bezogen sind wir bei knapp 1800 Personen. Generell haben wir mehr alleinreisende Männer. Und ja, wie groß jetzt die Quote bei Familien und alleinreisenden Frauen, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, das sind eher noch mehr Familien als alleinreisende Frauen.
Manche Frauen finden selbstständig den Weg zur Erstaufnahme. Manche wurden von der Polizei beim Grenzübertritt aufgegriffen. Einige beziehen mit Partner und Kind ein Zimmer im Wohngebäude oder im Container, wo es ein Gemeinschaftsbad und eine Teeküche gibt. Andere werden mit ihren Kindern auf einem Zimmer einquartiert. Oder
wenn es alleinreisende Frauen sind, ja, kann es vorkommen, dass dann halt auch Frauen zusammengelegt werden. Ich sag mal 2 bis 6 Personen. Da wird aber darauf geachtet, dass sie sich sprachlich verstehen.
Schwieriges Ankommen. Geflüchtete Frauen aus arabischsprachigen Ländern in Deutschland. Ein Feature von Isabel Fanrich Lautenschläger.
In Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt seit 2015 rund 6,5 Millionen Menschen eingewandert. Die größte Gruppe bildeten mit 31% Geflüchtete und Asylantragsteller. Weitere 21% zogen zu ihrer Familie. 2025 haben bis einschließlich August 104.000 Menschen Asyl beantragt, davon 78.000 zum ersten Mal. 39% dieser Erstanträge stellten Mädchen und Frauen. Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, gefolgt von Iran und Somalia. Ukrainische Frauen tauchen in dieser Statistik nicht auf, denn sie stellen in der Regel keinen Asylantrag, sondern finden aufgrund der Massenzustromrichtlinie der EU in Deutschland Schutz. Die meisten Frauen, die in Deutschland Asyl suchen, sind jüngeren Alters. Das lässt sich an den Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, ablesen.
Mehr als 30.000 Frauen und Mädchen haben in diesem Jahr in Deutschland einen ersten Antrag auf Asyl gestellt. Die meisten waren unter 50 Jahre alt. Während bei Kindern unter 11 Jahren ähnlich viele Mädchen wie Jungen vertreten sind, suchen in der Altersspanne von 11 bis 25 weit mehr junge Männer als Frauen den Weg in die Bundesrepublik. Ab 55 Jahren dreht sich das Verhältnis um. Der Frauenanteil überwiegt.
Die nach Deutschland geflüchteten Frauen sind in der Öffentlichkeit allerdings kein Thema. Im Fokus des zunehmend polarisierten Diskurses um Zuwanderung und Integration stehen junge, allein einreisende Männer. Aber Migration ist zu einem nicht unwesentlichen Teil weiblich. Aus welchen Gründen kommen die Frauen nach Deutschland? Wie stellen Sie sich Ihr Leben hier vor und wo stoßen Sie im Einwanderungsland auf ganz andere Erwartungen und Hürden? Eine der Geflüchteten in der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt ist die 65-jährige Nevin, die seit 2 Monaten hier lebt und eigentlich anders heißt. Sie ist eine von rund 350 Frauen im Alter von Mitte 60 aufwärts, die 2025 in Deutschland Asyl beantragt haben. Gerade sitzt sie im Büro von Elham al-Natur. Die Tür der Seelsorgerin steht allen offen, die Sorgen haben oder einfach reden möchten. Bei einem Glas Tee berichtet die Kurdin, deren wettergegerbtes Gesicht von einem Kopftuch umrahmt wird, dass ihre 4 Söhne bereits seit 10 Jahren in Deutschland leben. Nivin hat Leila, eine andere Geflüchtete, zur Seelsorgerin mitgebracht. Auch ihr Name ist verändert. Die beiden Frauen haben sich in der Erstaufnahme kennengelernt. Nivin spricht nur Kurdisch, was Leila ins Arabische übersetzt, die Muttersprache von Elham al-Natur. Alle drei Frauen kommen aus Syrien. Nivin erzählt, ihr Mann sei im Krieg gestorben. Sie habe Angst gehabt, allein in ihrer beschädigten Wohnung im Dorf nahe der Stadt Al-Kamischli zu bleiben. Von der Türkei, wo sie 6 Monate blieb, hätten Schlepper sie im Laster nach Deutschland gefahren. 3 Tage lang wurde darin geschlafen und gegessen. Anders als gedacht, durfte sie nicht gleich zu einem ihrer Söhne nach Potsdam ziehen. Nevin hat nur einen Wunsch, übersetzt Seelsorgerin Elham al-Natur ins Deutsche. Sie möchte bei ihren Kindern sein. Zwar freut sie sich jetzt, in Deutschland zu sein, eine Sorge aber treibt sie um. Wie lange muss sie noch in der Erstaufnahme bleiben? Es sei langweilig, das Reden mit den arabischsprachigen Frauen auf ihren Zimmern nicht möglich und das mal rauskommen ein Problem.
Sie hat viele Schwierigkeiten, weil sie hat einen Sohn in Potsdam und sie kann nicht einfach mit dem Zug alleine fahren. Sie braucht immer Hilfe, weil sie kann nicht Deutsch sprechen und wir sind nicht, wie kann sie fahren nach Potsdam. Ja.
Ganz anders ist die Geschichte von Leila, 33 Jahre alt. Ihr Mann habe wegen des Kriegs in Syrien vor 2 Jahren ihren Wohnort Kobane verlassen und mit einer bulgarischen Aufenthaltsgenehmigung schließlich Arbeit in Berlin gefunden, berichtet Leila. Vor 6 Monaten machte sie sich mit ihren 3 Töchtern auf den Weg zu ihm. Gemeinsam mit anderen Flüchtenden gelangten sie teils zu Fuß, teils motorisiert über die Türkei nach Deutschland. Eine lange und gefährliche Reise. Seitdem wartet Leila, deren Studium durch den Krieg unterbrochen wurde, in Eisenhüttenstadt auf eine Entscheidung ihres Asylantrags. Sie hofft auf einen Transfer nach Berlin oder Potsdam. Dann wäre sie mit den Töchtern, die zwischen 3 und 9 Jahre alt sind, in der Nähe ihres Mannes.
Sie hat ein Ziel, ein wichtiges Ziel. Sie musste Deutsch lernen. Deutschkurs besuchen, danach musste Arbeit finden, wie unsere Heimatland, weil sie hat als Erzieherin gearbeitet auch. Sie hat einen Wunsch, hier als Erzieherin arbeiten finden oder als Sozialarbeit.
Deutsch lernen sei entscheidend, um zu bleiben und sich zu integrieren, unterstreicht Elham al-Natur. Die 46 Jahre alte Mutter von 5 Kindern hat in Syrien als Erzieherin gearbeitet und floh wegen des Bürgerkriegs mit ihrer Familie zunächst für mehrere Jahre nach Jordanien. 2019 kam sie nach Deutschland und in die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt. Sie habe sich angestrengt, die Sprache schnell zu lernen und ehrenamtlich zu arbeiten. Und seit einem halben Jahr habe sie endlich eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Um sich zu integrieren, sei es auch wichtig, Kontakt zu Deutschen zu suchen, rät Elham al-Natur den beiden Frauen.
Einfach, ihr müsstet mit Menschen kontaktieren. Und ich auch kontaktiere mit vielen deutschen Menschen, mit unseren Nachbarn. Wir haben viele Einladungen gemacht. In unserem Garten, ich habe hier einen Garten. Wir machen einen Grill und könnten wir auch essen, deutsche essen und arabisch essen. Ja, ich verstehe jetzt die deutsche Kultur. Und die Menschen auch verstehen mir, wenn wir sitzen zusammen. Sie wissen, wir haben andere Kultur, andere Religion und so weiter.
Den ersten Schritt in Richtung Integration können die Menschen in der Erstaufnahme machen. Dort gibt es einen Deutschkurs. Und das Interesse sei groß, sagt Jennifer Furchner, die dort für das Deutsche Rote Kreuz als Sozialbetreuerin arbeitet.
Die Sprachkurse finden Montag bis Freitag oben in Haus 6 statt. Da haben wir einen richtigen Deutschraum, das macht unser John. Der fängt an von klein an mit den Zahlen, ABC und kommen viele Anfragen.
Außerdem könnten Frauen und Männer malen oder nähen. Jennifer Furchner schließt im Betreuungscontainer die Tür zur Kreativwerkstatt auf, die voller Bilder hängt. Für Frauen gäbe es Sport wie Cardio und Yoga Oder einen Frauentag mit Backen und Kochen. Denn wer wolle schon nur in seinem Zimmer sitzen, fragt sie. Das sei allerdings durchaus unterschiedlich, stellt ihr Kollege Danilo Schrape beim Rundgang fest.
Es gibt Menschen, die sind hier immer noch strukturiert, die nutzen die Angebote, die wir denen auch anbieten, gerade wenn es Familien sind oder Mann/Frau mit Kind, wo dann halt die Kita-Betreuung sichergestellt ist durch uns oder die Schule. Und in der Zeit nehmen wir halt Angebote hier wahr, die dann doch dafür sorgen, dass wir einen strukturierten Tagesablauf haben.
Für Leila allerdings passt diese Struktur einfach nicht. Sie konnte bisher in Eisenhüttenstadt kaum Deutsch lernen. Eine ihrer Töchter sei wegen des Krieges in Syrien sehr traurig und wolle immer bei ihr bleiben, übersetzt Elham Al-Natur. Den Deutschkurs konnte sie deshalb nur selten besuchen.
Die Frau hat Kinder, sie kann nicht Schule besuchen. Die andere ist alt. Ich bin sehr sicher, sie kann nicht Deutsch lernen, weil... Wenn ich war im Deutschkurs, gibt es in unserer Gruppe drei alte Frauen, wie diese Frau, über 50 Jahre alt. Und sie waren in unserem Heimatland nicht schreiben und lesen konnten. Und wenn im Deutschkurs besuchen, sie können nicht verstehen und sie können nicht schreiben. Das ist sehr, sehr schwer.
Ohne Deutschkenntnisse wird Integration in Deutschland nur schwer gelingen. Das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge rät Geflüchteten insofern dringend zum Besuch eines Integrationskurses. Dieser besteht aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs. Für geflüchtete Frauen mit einer festen Bleibeperspektive ist er verpflichtend. Doch auch wer einen Aufenthaltstitel wie eine Duldung, Aufenthaltserlaubnis oder Gestattung hat, darf ihn besuchen. Immerhin 3/4 aller Teilnehmenden würden den Kurs bis zum Ende absolvieren, sagt Jan Eckert, der im Bereich Integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt des Forschungszentrums arbeitet. Und mehr als die Hälfte erreiche das höhere B1-Sprachniveau. Der Kurs fördere außer der Integration in den Arbeitsmarkt weitere Aspekte.
Das betrifft zum Beispiel die Einbindung in soziale Kontakte, insbesondere Kontakte zu Deutschen. Das betrifft die Verwendung der deutschen Sprache im privaten Raum, beispielsweise in der Familie. Außerdem den Zugang zu medizinischer Versorgung. Auch der profitiert vom Integrationskursbesuch. Und es gibt auch Forschungsarbeiten, die zeigen, dass es einen positiven Zusammenhang gibt mit der mentalen Gesundheit, mit dem Gefühl, nicht sozial isoliert zu sein und nicht zuletzt mit der Lebenszufriedenheit der Geflüchteten.
Im Alltag würden allerdings vielerlei Hindernisse die Frauen von einer Teilnahme am Integrationskurs abhalten, stellt Forscher Jan Eckert fest.
Es gibt qualitative Befragungen von geflüchteten Frauen, die zeigen, dass Frauen ihren Sprachkursbesuch oftmals deswegen zurückstellen, weil sie ihrer Rolle als Mutter gerecht werden wollen und auch keine Möglichkeit einer alternativen Kinderbetreuung während der Unterrichtszeit sehen. Viele geflüchtete Frauen empfinden auch eine längere Trennung, das zeigen auch die qualitativen Befragungen von einem Kind, als Belastung.
Ankommen in Deutschland, das geht nicht von jetzt auf gleich und auch nicht innerhalb eines Jahres. Ein neues Projekt des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, begreift das Ankommen als mittel- und langfristigen Prozess. Dieser werde einerseits von den Erwartungen der Zugewanderten, andererseits von den Haltungen staatlicher Institutionen und ihren Wechselwirkungen geprägt, sagt Projektleiterin Nora Ratzmann.
Und da geht es eben nicht nur um die Erstaufnahme, wo man vielleicht Kontakt mit der Ausländerbehörde hat, mit bestimmten Aufnahmeeinrichtungen, aber auch so im weiteren Verlauf. Wie verläuft es für Familien, wenn sie Kontakt mit Kindergärten, mit Schulen haben, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt langsam Fuß fassen, weil das passiert ja jetzt alles nicht zwangsläufig im ersten Jahr, sich die verschiedenen eben auch Institutionen und dieses Wechselspiel anzusehen.
Hallo, guten Morgen. Sucht ihr euch was zum Sitzen? Ja? Hallo. Hallo.
Rathenow, im Landkreis Havelland, 90 Kilometer westlich von Berlin. Montag, 10 Uhr.
Haus, ja? Die, der Artikel?
Im roten Backsteinhaus der Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO, beginnt im interkulturellen Familiencafé der Deutschkurs. Die Plätze um den großen langen Tisch sind bereits besetzt. Die Frauen, die noch kommen, holen sich aus der Küche einen Stuhl. Hiltraut Bohm, weißes Haar, karierte Bluse, Jeans, verteilt Arbeitsblätter mit einer Liste deutscher Wörter. Reihum lesen die Frauen, die meisten mit Kopftuch und langem Gewand, eines davon vor und versuchen, die Fragen der pensionierten Chemikerin zu beantworten. Wer nicht dran ist, ruft trotzdem dazwischen.
Nationalität. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja.
Nationalität.
Ja.
Welche Nationalität bist du?
Meine Nationalität ist Afghanistan, aber ich bin in Iran geboren.
Die meisten Teilnehmerinnen kommen aus Syrien, Afghanistan und Somalia. Seit 2016 unterrichtet Hiltraut Bohm ehrenamtlich bei der AWO. In dieser Zeit habe sie Frauen mit sehr unterschiedlichem Bildungshintergrund erlebt.
Also vom Analphabeten, ja, bis zum Studienabschluss. Wobei die afghanischen Frauen kaum Studienabschluss haben, sind aber auch ein paar dabei, die so als Lehrerin gearbeitet haben oder in der Bank gearbeitet haben. Aber die meisten eben 2, 3, wenn es hochkommt, 4 Jahre Schule. Die können lesen und schreiben, aber wir müssen denen dann nochmal die Buchstaben beibringen. Aber es geht relativ schnell bei denen, die schon lesen und schreiben können.
Manche Frauen besuchen den Kurs schon seit 2016, erzählt die ehrenamtliche Lehrerin. Einige wollten sich hauptsächlich im Supermarkt oder beim Arzt verständigen können. Andere hätten bei der Volkshochschule die Anfängerkurse mit Niveau A1 oder A2 besucht, aber nicht bestanden. Das Wiederholen des Kurses, so eine neue Regelung, wird nicht mehr finanziert.
Eigentlich ist es auch ein bisschen deprimierend, weil ich immer gehofft habe, sie kommen mal in den ersten Arbeitsmarkt oder es wird besser mit Deutsch, aber es ist so. Sie haben eben eine große Familie zu Hause, viele Kinder. Traditionell haben sie keinen Beruf erlernt.
Die jetzt so regelmäßig kommen, sind eher die mit einem geringen Bildungsabschluss.
Stellt Rahel Mertin fest, die als pädagogische Fachkraft im Familiencafé arbeitet. Unter ihnen seien auch viele alleinerziehende Mütter.
Bei uns gibt es halt eben nebenbei die Kinderbetreuung. Wie man hört. Genau.
Die besser qualifizierten Frauen würden nicht lange in Rathenow bleiben, sagt die Pädagogin. Und spricht die strukturellen Probleme im ländlichen Raum an, wo zum Beispiel die Arbeitsmöglichkeiten schlechter sind.
Also hier im ländlichen Raum ist es sowieso schwierig, ne? Also das sind wirklich dann die Leute, die dann auch hier weggehen, tatsächlich. Die dann wirklich nach Berlin, nach Potsdam oder in andere größere Städte oder Regionen gehen oder ins Ruhrgebiet. Also die können wir leider hier gar nicht so halten. Das ist manchmal ein bisschen schade. Man hat so tolle Frauen, lernt die hier kennen und man braucht hier ja auch Fachkräfte, aber die ja aufgrund tatsächlich von vielleicht doch noch hier und da Vorurteilen, da ist es doch in Berlin schon mal ganz anders.
In Rathenow hätten die Frauen gelegentlich mit Anfeindungen und Beleidigungen auf der Straße zu tun, sagt Rahel Mertin. Das berichtet auch Fadumo. Die 29-Jährige ist 2017 wegen des Kriegs in Somalia ihrem Mann über Kenia nach Deutschland gefolgt. Die 3 Töchter sind in Rathenow zur Welt gekommen, gehen in die Kita und auf die Grundschule. Ihr Mann pendelt zur Arbeit nach Berlin. Sie möchte in der Kleinstadt bleiben, zögert aber.
Rathenow ist eine gute Stadt, alles Leute ist nett, aber jedes ist seit 1 Jahr ein Mann. Ich habe Angst, seit immer treffen mit der Straße. Und der Mann sagte immer, ich mache Messer, deinen Kopf, ich und meine Kinder zusammen. Aber letzte Woche, Freitag, treffen sie die Sander. Und dieser Mann sagte immer noch mal, deinen Kopf machen Messer. Und letzte Woche auch, ich habe viele Ängste und viele Streit. Und ich sage Familienkaffee und sagte, zusammen gehen Polizei und machen Ansagen.
Fadumo befolgte den Rat und ging zur Polizei, die Drohungen ernst nahm. Sie solle sich sofort melden, wenn das wieder vorkomme. Auch sonst ist das AWO Familiencafé für sie ein wichtiger Anker.
Jeden Tag komme ich in Familiencafé, jeden Tag, Montag bis Freitag. Ich lerne dort im Family Café und jedes Tag habe schon Arbeit, Reinigung, ein AWO im Family Café. Und alle Leute ins Family Café ist nett, immer helfen.
Jahrelang habe sie vergeblich versucht, in einen Deutschkurs zu kommen. Vor 4 Monaten endlich konnte sie einen der begehrten Plätze bei der Volkshochschule ergattern. Das ist für Fadumo, die in Somalia als Verkäuferin bei ihrer Mutter im Lebensmittelgeschäft gearbeitet hat, wichtig. Sie hat ein großes Ziel.
Ich habe in der Schule 1. Klasse bis 8. Klasse. Ich musste Ausbildung machen. Ja. Krankenschwester. Ich mache. Aber noch nicht. Ich habe Deutschkurs und dann ich mache BS2 und dann A2 und versuche Ausbildung. Oder 9. Klasse.
Die meisten Frauen, die bei der AWO Deutsch lernen, sind zwischen Ende 20 und Ende 30. Doch auch einige Seniorinnen seien dabei, sagt Rahel Merten. Ihre Bildungsabschlüsse in Deutschland anerkennen zu lassen, sei langwierig und schwierig. Aber eigentlich wollten fast alle der Frauen arbeiten.
Klar wollen nicht alle Vollzeit arbeiten, weil sie sind natürlich auch aus ihrem kulturellen Verständnis her in dieser Rolle, das ist für sie auch sehr wichtig, die Mutterrolle, die Rolle der Hausfrau. Viele kriegen ja auch hier mit, dass es hier auch anders geht oder nehmen das auch als Chance für sich wahr oder möchten das als Chance für sich wahrnehmen.
Tatsächlich gehen Zugewanderte im Vergleich zu deutschen Frauen weitaus seltener einem Job nach. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, kurz BIP, hat 2024 in einer Studie die berufliche Integration von Müttern mit minderjährigen Kindern in Deutschland untersucht. Rund 30% der Frauen haben demzufolge eine Migrationsgeschichte. Von diesen sind 56% erwerbstätig, heißt es in der Studie Mütter mit Zuwanderungsgeschichte. Im Vergleich dazu arbeiten 84% der deutschen Mütter ohne Zuwanderungsgeschichte.
Mütter mit Zuwanderungsgeschichte haben im Durchschnitt niedrigere Bildungsabschlüsse.
Konkret betreffe das knapp 38% der zugewanderten Mütter. Im Vergleich zu 9% der nicht zugewanderten. Katharina Spieß, Direktorin des BIP, spricht von einer großen Herausforderung für die Frauen selbst.
Das relativ niedrige Bildungsniveau dieser Frauen, die im Vergleich zu Frauen oder Mütter ohne Zuwanderungsgeschichte auch der besonderen Herausforderung gegenüberstehen, eventuell über lebenslanges Lernen auch bestimmte Bildungsabschlüsse nochmal nachzuholen oder überhaupt eine Berufsqualifikation auszuüben und zu Ende zu führen.
Wissenschaftliche Studien gibt es speziell zu arabischsprachigen Frauen allerdings kaum. Eine ist die von Elisabeth Kraus. Die Leiterin der Forschungsgruppe Globale und regionale Bevölkerungsdynamik am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat syrische und eritreische Frauen und Männer repräsentativ befragt. Sie waren zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland eingereist, zwischen 18 und 45 Jahre alt, zum großen Teil geflüchtet und viele hatten kleine Kinder.
Also in dieser Studie jetzt speziell hat es uns interessiert, welche neuen Kontakte bauen die Geflüchteten eben in Deutschland auf? Also bauen sie überhaupt neue Kontakte auf oder verbringen sie ihre Zeit oder suchen sie auch Hilfe hauptsächlich bei bereits bestehenden Kontakten oder bei Familienangehörigen?
Männer haben eine größere Zahl neuer Kontakte, weil sie häufiger arbeiten gehen, stellt Elisabeth Kraus mit Blick auf die Ergebnisse fest.
Wobei Frauen haben nicht unbedingt kleinere Unterstützungsnetzwerke und auch nicht weniger Unterstützung oder weniger Kontakte im Netzwerk, aber sie greifen häufig auf bereits bestehende Kontakte zurück, also hauptsächlich auch auf familiäre Beziehungen, also Partner oder auch andere Familienangehörige. Bei Frauen sieht man es ganz deutlich, dass sie eben eher familienorientiert in Deutschland ihre Unterstützung bekommen.
Rund 3/4 der Frauen haben bei ihrer Ankunft in Deutschland einen Partner oder sind verheiratet. Bei Männern ist es nur knapp die Hälfte. Dass Frauen bei der Umfrage eine höhere Lebenszufriedenheit zeigten, erklärt Kraus damit, dass sie sich im familiären Netzwerk weniger einsam fühlen. Nicht zuletzt, weil viele der syrischen Befragten in den beiden Jahren nach Ankunft ein weiteres Kind bekamen. Berlin-Neukölln. Muslimische Frauen treffen sich im Elterncafé des Stadtteilzentrums Bukow. Sie sitzen um einen langen Tisch, schaukeln ihre Kinderwagen, naschen von Oliven, Couscous-Salat und Wassermelone. Noor Sayed grüßt in die Runde. Sie hat früher dort gearbeitet. Anders als Nevin, Leila und Fadumo ist die Palästinenserin nicht nach Deutschland geflüchtet, sondern Heiratsmigrantin. Die 43-Jährige stammt aus der jordanischen Hauptstadt Amman. Dort wuchs sie in einer großen Familie mit 8 Geschwistern und 40 Cousinen und Cousins auf, bis sie verlobt wurde und zu ihrem zukünftigen Mann nach Deutschland zog.
Also, mein Mann ist mein Cousin und ich habe Schule bis in der 9. Klasse besucht in Jordanien, in Amman. Und dann bin ich zu Hause geblieben, alles Friseurin, alles Schneiderin. Aber meine Schwester war viel besser als ich damals. Und dann habe ich mehrere Heiratsanträge bekommen von mehreren. Und dann war mein Cousin einer von denen. Und weil mein Bruder hier in Deutschland lebt, hat mir gesagt, er ist sehr gut. Und ich kenne ihn nicht, weil er lebt hier in Deutschland seit Jahren. Ich habe vielleicht ihn ein- oder zweimal gesehen. Und dann war er in Jordanien und wir haben die Verlobung gemacht.
Noor Sayed war 20 Jahre alt, als sie 2003 mit einem 15-Tage gültigen Visum nach Berlin kam. Der Anfang sei schwierig gewesen. Sie hätten sich erst kennenlernen müssen. Ihr Mann war als Koch 12 Stunden täglich außer Haus. Sie fiel allein. Die junge Frau hatte Angst vor der Polizei, weil sie 2 Jahre lang keine gültigen Papiere hatte. Trotzdem suchte sie sich schon bald einen Deutschkurs. Sie habe die Menschen auf der Straße verstehen wollen und später auch ihre Kinder, die mit Deutsch aufwachsen. Also machte sie auch weiter, als sie Nachwuchs bekam.
Deutsch lernen ist ja doch die Schlüssel. Mein 2. Sohn war 2 Wochen alt und war auf meiner Hand und habe immer weiter die Hausaufgaben mitgemacht in dem Deutschkurs. Alle anderen, die mit mir waren, haben keine Deutsche fürs Vater besucht. Die sind alle, also meine Schwiegerin, sind immer zu Hause geblieben, haben weiter Kinder bekommen und jetzt machen sie erstmal weiter Deutsch lernen, nach 20 Jahren.
Sie selbst habe nicht zu Hause sitzen wollen. Sie durchlief Fortbildungen, hörte sich nach Arbeitsmöglichkeiten um und machte den Führerschein, auch wenn ihr Mann dagegen war.
Und seitdem fahre ich Auto und liebe ich Autofahren. Und danach habe ich ein Angebot bekommen, dass ich alles Autofahrlehrerin sollte ich. Ich habe immer was gesucht, was Neues gesucht. Und es gab mehrere Möglichkeiten. Aber immer haben die gesagt, sie brauchen 10. Klasse Abschluss, unbedingt. Und ich war nicht so mutig, dass ich jetzt die 10. Klasse wiederholen. Mit Mathe und Deutsch und Englisch war mir etwas zu schwer.
Schließlich machte Noor 2010 eine 6-monatige Ausbildung zur Stadtteilmutter. Als solche berät sie andere zugewanderte Mütter zu Bildung, Gesundheit und Erziehung. Insgesamt arbeiten in diesem Berliner Landesprogramm knapp 190 Frauen, die 18 Sprachen abdecken. Ihr Mann habe dieser Arbeit zugestimmt, um endlich seine Ruhe zu haben, sagt die Mutter von 4 Kindern augenzwinkernd. Mit Unterbrechungen hat sie immer wieder als Stadtteilmutter gearbeitet und im Mai endlich einen festen Arbeitsvertrag bekommen. All dies habe sie von Anfang an ohne Hilfe geschafft.
Ich war wirklich allein, auch wenn da Familie da, aber ich wollte das immer allein machen. Ich wollte alles allein schaffen. Ich will keine Helfer. Und ich habe auch dieses Helferangebot nicht bekommen. Ich kenne damals keine Stadtteilmutter, wir haben dieses Smartphone, nichts. Ich hatte immer dieses U-Bahn-Plan und habe immer gekreuzt, wo soll ich hin. Es war nicht einfach. Also ich finde heutzutage mit so vielen Angebot und Helfer ist für die Frauen einfacher.
Die Jordanierin Noor hat es geschafft. Andere Frauen dagegen tun sich schwer damit, die vielen Hürden zu überwinden, die Deutschland Zuwanderern in den Weg stellt. Nicht wenige Familien haben Probleme mit der Aufenthaltsgenehmigung, mit Wohnung und Arbeit, Krankenkasse und dem Schulbesuch ihrer Kinder, mit pflegebedürftigen Angehörigen in der Heimat oder mit traumatisierten Familienmitgliedern. Die Deutschen sollten im Hinterkopf haben, dass bei so vielen Sorgen für Integration nur wenig Zeit bleibe, sagt Rahel Merten von der AWO in Rathenow.
Also ich glaube, es bedarf da ein bisschen mehr Offenheit von beiden Seiten, vor allem von unserer Gesellschaft hier, dass man da auf der einen Seite gar nicht weiß, was die Frauen einfach alles mitbringen, erstmal an Problemen und auch schwierigen Geschichten und auch Hemmnissen. Und auf der anderen Seite aber auch diese Unwissenheit oder dass man per se einer, sage ich mal, kopftuchtragenden Frau weniger zutraut und von vornherein abspricht, dass sie vielleicht auch irgendwo etwas gut kann und gleich sagt, ach, die kann ja eh nicht richtig sprechen.
Zurück in die Heimat, das ist für die allermeisten Frauen, deren Kinder sich in Deutschland einleben, die Sprache beherrschen und Freunde finden, keine Option. Aber ihr Ankommen braucht Zeit.
Schwieriges Ankommen. Geflüchtete Frauen aus arabischsprachigen Ländern in Deutschland. Das war ein Feature von Isabel Fanrich Lautenschläger. Es sprachen Bettina Kurt und Rosario Bohner. Regie Clarisse Cosset. Ton Peter Weinsheimer. Redaktion Ulrike Köppchen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.